SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Kennen Sie dieses etwas wehmütige Gefühl, wenn man auf der letzten Seite eines heißgeliebten Buches angekommen ist? Noch ein paar Sätze, dann ist alles vorbei. Dann muss man wieder auftauchen in die Realität und die liebgewonnenen Charaktere verabschieden. Aber was wäre, wenn die Geschichte einfach nicht endet, sondern woanders weitergeht? Fanfiction macht genau das möglich. Fans schreiben Geschichten einfach weiter. Aber was steckt da wirklich dahinter? Hobbyschreiberei im Netz oder vielleicht sogar eine eigene literarische Kultur? Das schauen wir uns gleich an hier im Lesenswert-Magazin. Aber vorher wagen wir noch eine Prognose. Wer sollte unbedingt auf die Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse? Mein Kollege Carsten Otte, der weiß es oder er hofft es zu wissen, sagen wir es mal so. Eine Stunde Lesenswert-Magazin mit Theresa Hübner am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Touch your fist with dirty fingers. Set you off and I tell you it. My morning sickness seems to linger. I pull my clothes on in the shade. We scream and shout for validation. My paranoia makes things so much worse. Is there a need for this vexation? Suffer from the maddening curse. I'm in your Asian, baby. What do we need? Help me. Peaches and cream or something obscene. I'm in your Asian, baby. What does it mean? Help me. Your lip and you blare the music. I turn my back to get my coat, tearing my character to ribbons. Smashed painting of a boat. Remember the time you said, he said, she said, they said, so what?
Musik vom irischen Sänger David Keenan. Sein Album heißt Modern Mythologies, ein schöner Mix aus Folk, Jazz, Country und Rock, der uns heute durchs Lesenswert-Magazin begleitet. Noch gut 4 Wochen, bis Leipzig wieder zum literarischen Zentrum wird. Am 19. März öffnet die Leipziger Buchmesse. Aber schon jetzt steigt die Spannung. Wer schafft's auf die Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse? Bei dem Leipziger Preis, da gibt's ja 3 Kategorien. Sachbuch, Übersetzung und die Belletristik. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. 5 Bücher kommen auf die Shortlist. Welche ist die Frage? Mein Kollege Carsten Otte weiß es natürlich auch nicht vorher, aber er hat ein gut begründetes Wunschkonzert dabei und wagt eine Prognose. Hallo Carsten.
Hallo.
Carsten, bevor wir über deine Favoriten auf den Preis sprechen, also die Bücher, die deiner Meinung nach auf die Shortlist sollten, kurze Einordnung für alle, die jetzt die Buchpreise nicht so sehr auf dem Schirm haben. Was ist das Besondere am Leipziger Preis, auch im Vergleich zum Deutschen Buchpreis vielleicht?
Das liegt vor allem daran, dass der Preis der Leipziger Buchmesse sich in den vergangenen Jahren anders positioniert hat. Da waren Überraschungen möglich. Da waren in dem Bereich Literatur auch Nominierungen und auch dann Preisträger in literarischen Grenzbereichen, nämlich auch in der Lyrik möglich. Das ist beim Deutschen Buchpreis allein von den Statuten her nicht so ausgedacht. Da wird der Roman des Jahres ausgezeichnet. Und in Leipzig, das muss man vielleicht auch noch ergänzen, tagt gewissermaßen eine Fachjury. Das sind in der Regel Literaturkritikerinnen und Kritiker. Manchmal ist auch ein Literaturwissenschaftler wie Moritz Basler dabei. Und beim Deutschen Buchpreis ist das ein bisschen gemischter. Da gibt es Bloggerinnen und Blogger. Da sind auch Buchhändlerinnen und Buchhändler dabei. Also diese Preise haben sich unterschiedlich positioniert. Und das ist auch das Interessante. Der Deutsche Buchpreis, der ist für den Verkauf mit Sicherheit viel wichtiger. Und was das Literarische angeht, da sind bei dem Preis der Leipziger Buchmesse häufiger Entdeckungen zu machen.
Ist der vielleicht auch ein bisschen mutiger, der Preis?
Ja, das ist die Frage, was ist mutig? Wenn wirklich wichtige Bücher, Romane, über die alle sprechen, links liegen gelassen werden, und das war in der Vergangenheit regelmäßig der Fall, dann kann man sagen, ist das mutig, und gleichzeitig kann man aber auch dagegen halten, so ein Preis marginalisiert sich ein wenig. Es gab auch von renommierten Kolleginnen und Kollegen Kritik in diese Richtung, und ein wenig habe ich mich dann auch bei der Nominierungsauswahl gewundert, wenn dann eben wirklich von den prominenteren Autorinnen und Autoren so angenommen wird, ja, die gewinnen ja eh die Preise, deswegen nominieren wir sie in Leipzig nicht. Ich halte das auch für eine Fehlentwicklung.
Das war jetzt so dein Blick auch auf die vergangenen Jahre von Leipzig. Dann schauen wir doch jetzt mal nach vorne. Welche Bücher hätten deiner Meinung nach also diesmal die besten Chancen?
Ja, ich liege meistens falsch, das würde ich vorneweg sagen. Deswegen spekuliere ich gerne. Ich würde schon sagen, es gibt jetzt schon einen Roman, über den viele sprechen und über den sich die Literaturkritik, soweit ich sie jetzt beobachtet habe, auch einig ist. Das ist der neue Roman von Norberg Strein, Im ersten Licht. Ein Jahrhundertroman im wahrsten Sinne des Wortes. Da wird die Geschichte erzählt von einem Mann, der aufwächst als ein, ich würde mal sagen, Beschädigter. Der Vater hat ihm das Bein mit einer Axt zerschlagen, und so hinkt er gewissermaßen am Rande der Weltkriege durch dieses Jahrhundert. Da wird sehr viel über den Krieg erzählt, über Kriegsfolgen und um die Frage, ob man noch schuldig sein kann, obwohl man nicht direkt beteiligt ist an den Verbrechen. Das ist wirklich ein bedeutender Roman. Ich habe das in der vergangenen Woche auch im Lesenswert-Magazin etwas ausführlicher erzählt. Das ist ein Buch, über das alle sprechen. Ich wünsche Norberg Strein eine Nominierung, und ich hoffe, dass die Jury dieses Buch auch im Blick hält und nicht sagt, ha, über dieses Buch werden eh alle sprechen und wir lassen es links liegen.
Verstehe. Du hast aber noch zwei andere Favoriten, weiß ich. Das war jetzt so das Alle-Reden-Drüber-Buch. Du hast mir gesagt, es gibt noch ein Buch, das hast du gefeiert, weil das ist so herrlich böse, provokant.
Naja, es ist so, insofern ist der Preis der Leipziger Buchmesse auch für mich immer mal wieder die Aufforderung, auch jenseits des literarischen Mainstreams zu lesen, zu rezensieren, sich auch in Debüts einzuarbeiten. Das gehört ohnehin zu unserem Beruf, dass wir im Grunde genommen nicht nur die Spitzentitel abklappern. Und da gibt es eine Autorin, die hat mich mit ihrem Debüt schon sehr beeindruckt, und zwar Jade Yasemin Önder. Die hat jetzt ihr zweiten Roman vorgelegt. Man sagt ja immer, das zweite Buch sei das schwerste, und das thematisiert sie auch. Es ist die Geschichte einer Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Buch arbeitet und die ja ein starkes Thema hat, und zwar will sie unbedingt schwanger werden. Und das geht total schief, und sie steigert sich da hinein. Und das Interessante ist, dass die Autorin es schafft, für diese Obsession auch eine unglaublich obsessive Sprache zu entwickeln. Das ist eine Autorin, die ist formbewusst, die nutzt alle Möglichkeiten von Listen, von E-Mails, von Postings. Da gibt es Gerundifreien, die sehr rhythmisch sind. Das ist wirklich Literatur, die mich verstört, die mich aber auch bezaubert. Und vielleicht ist die Jury in der Lage, genau das auch so zu sehen, und wird das Buch, Anti-Müller heißt der Roman übrigens, nominieren. Anti-Müller auch deswegen, weil Anti-Müller der Biomarker ist für die sogenannte ovarielle Reserve. Also der Titel deutet schon darauf hin, worum es geht. Eine Frau, die Angst hat, irgendwann nicht mehr fruchtbar zu sein. Und Anti-Müller ist aber gleichzeitig auch ein Symbol für den Typen, der es einfach nicht schafft, die Frau zu schwängern.
Und das haben Sie jetzt nicht gesehen. Carsten hat hier gerade vor meinen Augen im Studio das Buch auf den Stapel gelegt. Da ist auch vorne ein Gespenst drauf, weil du hast ja gesagt, es ist auch irgendwie böse, Carsten, ne?
Ja, es ist böse, weil die Ich-Erzählerin treibt sich auf Dating-Plattformen herum, und gewissermaßen tauchen da die diversen Männer als Gespenster auf. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr passend, würde ich sagen, diese Covergestaltung. Vermutlich ist es auch das lustigste Cover dieser Saison.
Du hast eben, als wir angefangen haben, Gespräch hast du gesagt, es gibt da auch viel, was so formal sehr experimentell ist, was es dann gerne auf die Shortlist schafft. Hast du da was im Auge, was es deiner Meinung nach auf die Shortlist schaffen sollte?
Naja, es gibt zwei Bücher, die ich ohnehin jedem und jeder ans Herzen lege, weil sie es schaffen, Themen, die so in der politischen Gemengelage sind, ganz anders zu behalten. Das ist zum einen ein Roadtrip in Versen von Jewgeni Breiger, ein Schriftsteller mit ukrainischen Wurzeln, der wirklich in der Lage ist, ich würde mal sagen, vom Nahostkonflikt bis zu innenpolitischen Debatten in so einer Art ja Spoken-Word-Tradition alles abzuräumen. Er fährt mit einem roten Audi A8, ist es glaube ich, durch Deutschland, durch Österreich und durch, ja, auf dieser Reise hinweg zertrümmert er gewissermaßen all diese Diskussionen. Das ist lustig, das ist sehr ernst und das ist formal auch gewagt, das ist das eine Buch.
Du hast jetzt gerade gesagt, Jewgeni Breiger, aber wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Hallo Niemand, ist bei Surkamp erschienen. Es sind Fische auf diesem Cover, mehr darf ich nicht verraten, weil das muss man wirklich selber lesen.
Und das zweite ist Toxie Baby. Ich sehe es gerade hier, der Kasten sitzt mir gegenüber. Ich sehe es hier gerade, genau, ein rotes Buch, Toxie Baby von Dana von Suffren.
Ja, das ist ein Roman, der eine toxische Beziehung erzählt, man ahnt das schon, ein Modethema. Aber auch Dana von Suffren ist in der Lage, ganz viel politische Diskussionen aus einer dezidiert jüdischen Perspektive auch zu erzählen und die Krise der Männlichkeit einerseits ernst zu nehmen und andererseits sie auch zu konterkarieren. Das ist das Buch, bei dem ich auf jeder zweiten Seite gelacht habe. Ich habe so ein Zeichensystem. Ich mache immer so Humorkringel, wenn etwas witzig ist. Also eines kann ich schon mal sagen, hier wird man so viele Humorkringel finden in meinen Anstreichungen. Es ist aber auch gleichzeitig ein wirklicher Abriss und eine Zerstörung jeglicher romantischer Gefühle und trotzdem die erzählte Hoffnung, an all dem doch noch festzuhalten. Also das ist wirklich ein rasantes Buch und ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht in der Leipziger Jury-Diskussion eine Rolle spielt.
Carsten, ich zähle am Ende mal kurz zusammen. Du hast genannt Norbert Strein im ersten Licht. Du hast genannt Jade Yasemin Önder, Antti Möller. Du hast Jewgeni Breiger genannt, Hallo Niemand. Und du hast Dana von Suffren empfohlen. Letzte Frage, Hand aufs Herz. Ein Titel hast du noch, ein Titel noch, dem du auf jeden Fall eine Shortlist-Nominierung für den Leipziger Preis wünschen würdest.
Ich bin ehrlich, es sind sogar zwei Bücher.
Du darfst eins.
Ich darf nur eins, okay. Soll ich jetzt Dana Grigorczyk, Tanzende Frau, Blauer Hahn, ein wunderbares Buch, ging es auch um die Liebe, aber ich glaube, das werde ich sehr ausführlich hier auch besprechen. Nein, es gibt noch ein Buch aus der vergangenen Saison, könnte man sagen. Man darf nicht vergessen, in Leipzig werden oftmals auch Bücher aus dem Herbst, die vielleicht beim Deutschen Buchpreis noch nicht so reüssieren konnten, die überhaupt nicht im Fokus der Debatte standen, nicht wieder aufgenommen, sondern die kommen erstmal auf diese große Liste und haben die Aufmerksamkeit. Es gibt einen Roman von Anja Kampmann, Die Wut ist ein heller Stern. Es ist die Geschichte einer Seiltänzerin im Hamburger Kiez in St. Pauli. Und wer das gelesen hat, der muss eigentlich dahin kommen. Wer dieses Buch nicht nominiert, der muss gute Argumente haben, weil es ist nicht nur politisch-historisch interessant, es wird gewissermaßen der Aufstieg der Nazis auf dem Kiez erzählt. Es ist aber auch formal großartig, es ist sprachlich ein Seiltanz. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dieses Buch nicht doch nochmal auf den Tisch zu legen in so einer Jury-Debatte. In einem Feuilleton gab es einhelliges Lob für Die Wut ist ein heller Stern und alle haben sich gewundert, warum ist das noch nicht einmal beim Deutschen Buchpreis nominiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt noch einmal ja auf die große Bühne gebracht wird.
Und am kommenden Mittwoch, da wissen wir, ob er richtig liegt. Carsten Otte, vielen Dank für diese Prognose auf die Shortlist des Leipziger Buchpreises.
Ja, ich stelle mich darauf ein, dass ich natürlich komplett falsch liege. Trotzdem vielen Dank für das Gespräch. Hear the bullets flying, burst through your drums if they could. Holy water blessings, cast your own protective spells. Big man in a balaclava, big man gonna tell you what comes next. Bad man in a Ford Cortina, with a concealed weapon.
happen at this place. Poison water, your inheritance was a skip on the chip on both shoulders. Poison water always gathers at the middle of the stream, the lip of the well, well. Give me your hands, they're freezing. Purple soldiers in the cold. Melt together, digital halos lit by phones. Speak up, be forever silent. Speak now or forever held your tongue. As the river bulges with dirty money laundered by the ghosts of pickaxe and gun. So, poison water, your inheritance was a skip and a chip on both shoulders. Poison water always gathers at the mouth of the stream.
David Keenan im Lesenswertmagazin auf SWR Kultur. Und wenn Sie in einer größeren Stadt leben, dann haben Sie sie garantiert schon gesehen. Die fleißig flitzenden EssenslieferantInnen auf dem Fahrrad oder Moped, immer mit diesen übergroßen Warmhalterucksäcken dabei, immer schnell unterwegs. Klar, da warten hungrige Kunden, da darf nichts kalt werden. Der israelische Autor Toma Gadi lebt in Berlin, wo er die Essenskuriere natürlich auch jeden Tag sehen kann. Und er hat sich gefragt, wer sind die eigentlich, die da jeden Tag der Wohlstandsgesellschaft ihr Sushi, ihre Pizza und so weiter an die Haustür fahren? Liefern heißt Toma Gadis neuer Roman und er nimmt das ganze weltweite System der Lieferdienste in den Blick. Meine Kollegin Corinne Orlowski stellt das Buch vor und hat Toma Gadi getroffen.
Man sieht sie überall, doch kaum jemand schaut wirklich hin. Essenslieferanten schwirren durch die Straßen, auf dem Rücken würfelförmige Thermotaschen, darin eine duftende Tüte oder ein heißer Pizzakarton. Der Schriftsteller Toma Gadi steht in Berlin-Kreuzberg und beobachtet, wie alle 5 Minuten ein Lieferant sein Fahrrad vor ihm abstellt, die Hände aus den Lenkerstulpen zieht und aufs Handy schaut.
Wir stehen hier in Kottbusser Tor vor einer Burgerkette und dann kann man ab und zu sehen, ein Lieferant von irgendeiner Firma parkt sein E-Bike und geht in das Restaurant rein. Und dann holt die Burgers raus und fährt weiter. Es ist kalt.
Zuerst fallen Gadi die Essenslieferanten während der Pandemie auf. Da hat er sich gerade in den Kopf gesetzt, einen weltumspannenden Roman zu schreiben. Und wer verkörpert sie besser als die, die überall auf der Welt Essen ausliefern?
Die Arbeit von einem Essenslieferant ist einerseits in jeder Stadt gleich. Die haben eine App. Die kriegen eine Bestellung und dann müssen sie hin.
Philmon packte das Essen in Boxen, die Boxen in Tüten und die Tüten mit Bons stellte er auf die Bar für die Riders. Die stürmten herein, jeder mit seinem kubischen Globus auf dem Rücken, packten die Tüten in ihre klobigen Rucksäcke und liefen dann wieder raus in die Stadt.
Andererseits war es mir klar, dass die Arbeit total unterschiedlich ist von Ort zu Ort, weil das Verkehr anders ist. Weil Topografie in die Stadt anders ist, weil es von Ort zu Ort andere Arbeitsrecht gibt.
Gadi beginnt zu recherchieren und entdeckt das literarische Potenzial der Lieferanten. Er reist nach Tel Aviv, Delhi, Istanbul und Buenos Aires. Das Schlusskapitel führt ihn nach Naivasha in Kenia. In jeder Stadt hat Gadi ca. 15 Lieferanten interviewt. Deren Erzählungen sind fiktionalisiert in seinen neuen Roman Liefern eingeflossen. Die Erlebnisse, Herausforderungen und Sorgen der sogenannten Rider, aber auch die Freude an der Arbeit.
Eigentlich wollte ich in erster Linie Geschichten hören. Ich wollte sie fragen. Ich wollte Menschen, die ich nicht kenne und Biografien, die ich nicht kenne, kennenlernen. Und dann diese Geschichten weiterzuerzählen. Als ob ich selber mit einem Lieferantentasche durch die Welt reise und Geschichten in meine Lieferantentasche dann reinstecke und dann weiter an die Leserin und der Leser liefe.
Da ist Philmon, der aus Eritrea nach Tel Aviv geflüchtet ist. Ohne Arbeitserlaubnis bleibt ihm nur unter falschem Namen als Lieferant zu arbeiten. Er braucht Geld, um seiner Frau und Tochter nach Berlin folgen zu können. Die beiden lernen Deutsch bei Nina, die sich in Delhi in den Argentinier Ramon verliebt hat. Hier in Delhi bietet sich ein äußerst ungewöhnlicher Anblick. Eine Frau liefert das Essen auf einem brüllenden Scooter, dirigiert von einem Kind hinter sich.
Sachin immer leicht lächelnd, Vivan ganz ernst. Passanten starrten sie an, wenn sie vorbeifuhren. Das Kind veränderte ihren Status von der ledigen Frau zur Mutter. Vivan wurde ihr Schutz, keine Catcalls mehr.
In Buenos Aires liefert der Venezuelaner Chirvo das Essen aus, nur stürzt sein Handy dauernd ab. Glücklicherweise findet er ein anderes, das von Ramon. Die Fäden laufen mehr oder weniger in Berlin zusammen, beim Ich-Erzähler, der mit seiner Glatze hadert. Eine Figur augenzwinkernd nah an Gadi selbst, die sich mit einem Preisgeld eine Haartransplantation in Istanbul gönnen will. Dort trifft er auf den Lieferanten Risul, der ihm seine Lebensgeschichte offenbart.
Das ist der Ort, der mich in die Arme schloss, als ich alleine in die Stadt kam. Diese Arbeit hat es mir ermöglicht, meine Miete zu bezahlen. Da habe ich Leute getroffen, die sich gegenseitig unterstützten.
Liefern ist ein globaler Erzählreigen. So wie ein Lieferant kreuz und quer durch die Straßen fährt, Ort A mit Ort B verbindet, verwebt Tomagadi über die Städte die Figuren miteinander. Die Geschichten erzählen davon, wie es ist, einem System gnadenlos ausgeliefert zu sein. Im Zentrum steht dabei weniger ein einzelner Held als eine Struktur. Die Plattformökonomie. Die Fahrer sind abhängig von einer App, von Algorithmen, von Ratings.
Wisst ihr eigentlich, warum die Leute die Kuriere hassen? Weil wir menschlich sind, sagte Resul. Weil diese Dienstleistung, die alle am liebsten so bekämen, als würde sie von einer Maschine verrichtet, von einem Menschen gemacht wird. Einem Menschen, der sich aufregt, einem Menschen, der eine Würde hat, einem Menschen, der Fehler macht.
Und doch lässt sich viel Komik und Schönheit in diesem Roman finden. Das liegt vor allem an der Sprache. Gadi ist bekannt geworden durch sein Broken German. In Liefern aber hat er bewusst keine Kunstsprache verwendet und sein Deutsch perfektioniert. Dabei hat ihm die Übersetzerin Anne Birkenhauer geholfen, die auch das eine auf Hebräisch geschriebene Kapitel übersetzt hat. Dabei kommt immer noch Gadis unnachahmlicher Plauderton durch, verschmitzt und warm. Wobei er für jedes Kapitel einen eigenen Sound gefunden hat.
Die Straßen haben einen anderen Klang. Wir stehen hier auf der Cottbuser Tor. Das ist ein sehr zentraler und ziemlich verrückter Teil von Berlin. Wir haben nicht einmal ein Hüpfen gehört. Nicht einmal. Das hätte dir in Istanbul oder in Tel Aviv oder in Delhi nicht passieren.
Liefern erzählt von Arbeit und Ausbeutung, aber auch von Liebe und der großen Sehnsucht nach Verbundenheit. Kurzum, vom Menschsein im 21. Jahrhundert. Und endet nicht bei einem Lieferanten, sondern in einem anderen prekären Arbeitsfeld, auf einer Rosenfarm in Kenia.
Zugleich war es mir wichtig, keinem Roman zu schreiben, das nur erzählt, wie schrecklich das Welt ist und ungerecht, weil es auch nicht stimmt, was für ein Elend die Menschen ständig und nur erleben, weil die erleben auch Freude und Schönheit. Das habe ich mit jeder gesehen, der ich interviewt habe. Und das wollte ich auch rüberbringen.
Und das ist Tomagadi gelungen. Liefern ist tiefgründig und schelmisch witzig zugleich. Er spielt mit dem Genre Autofiktion, mit der Leseerwartung und der erzählten Zeit. Ein Gegenwartsroman im besten Sinne politisch, aber nicht platt. Global, aber nah an den einzelnen Schicksalen. Und wenn man nach der Lektüre mal wieder einen Lieferservice ruft, dann sieht man sie anders, die Rider mit ihren klobigen Taschen. Nämlich als Menschen, mit Geschichten, die wir alle mitbestellen.
Corinne Orlowski über Tomagadis neuen Roman Liefern. Bei Klett Cotta ist das Buch erschienen und in Teilen hat es Anne Birkenhauer aus dem Hebräischen übersetzt.
Twisted fist of a martyred saint, your ties around my neck. The doves coo in astonishment, us inspired and erect. A holy show, exalting all our riches laid to ruin. You turned into a harpsichord, I'll pluck another tune. A cigarette to smoke then as incense fills the room. You cup your hands around the tip, behold the glowing plume. Then ask me for a dragon, so I blow into your mouth. Then you get up
all your truth and chase the demons out. My God, it's good to lay with you, tear the pages from the book before you paint me black and blue in the incandescent morning.
Das Lesenswertmagazin ist hier auf SWR Kultur. Und wir schauen hier ja nicht nur auf neue Bücher, sondern auch auf literarische Debatten und Phänomene. Hinterfragen, ordnen ein und wundern uns auch manchmal. Mir ging es jedenfalls so, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema Fanfiction auseinanderzusetzen. Da schreiben Fans ihre Lieblingsgeschichten einfach im Netz weiter, erfinden Enden oder paaren ihre Lieblingscharaktere ganz neu. Und da wird dann möglich, was in den Originalgeschichten nie denkbar wäre, die Tatortermittler Thiel und Börne als Liebespaar. Im Münsteraner Tatort undenkbar, im Netz dagegen kein Problem.
Frank, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Fragte Börne, kaum dass Thiel die Wohnungstür geöffnet hatte. Dabei sah er schon irgendwie verdächtig aus. Das Grinsen war ein kleines bisschen zu breit. Börne hatte heute frei gehabt und Thiel fragte sich, was er ausgefressen haben könnte in den paar Stunden. Bis jetzt noch nicht, antwortete er skeptisch. Börne kam einen Schritt näher und küsste ihn auf den Mundwinkel. Ich liebe dich. Das ist schön. Ich liebe dich auch. Was hast du angestellt?
Die Tatortermittler Thiel und Börne als Liebespaar. Ja, auch das kann Fanfiction sein. Tauchen wir doch mal etwas tiefer ein in das Fanfiction-Universum. Und zwar mit Lucien Haug. Er ist Autor und Mitherausgeber des ersten Fanfiction-Magazins. Danke heißt es. Also, hallo in die Schweiz, hallo Herr Haug.
Danke für die Einladung.
Herr Haug, ich muss mir das also so vorstellen. Da bin ich zum Beispiel unzufrieden damit, wie die Harry Potter-Geschichten geendet sind, so wie J.K. Rowling sich das ausgedacht hat, oder dass meine liebsten Tatortkommissare eben nicht zusammenfinden als Paar. Und dann finde ich eine Plattform im Internet, da kann ich einfach hingehen und kann die Geschichten so kreativ umschreiben oder enden lassen, wie es mir gefällt, richtig?
Absolut. Ich finde, das ist auch das, was mich an der Fanfiction berührt. Es ist nicht das Runtermachen oder das Daumen hoch, Daumen runter Spiel, das wir uns so gewohnt sind von den letzten Jahrzehnten, sondern es ist eine differenzierte Herangehensweise. Man muss sich selbst als schreibende Person auch verletzlich machen, indem man sich kreativ in den Prozess hineinbegibt. Das finde ich das Starke auch in der Fanfiction.
Und in der Fanfiction entstehen die wildesten Konstellationen. Ich habe mich zur Vorbereitung auf unser Interview mal auf den diversen Plattformen im Internet mal rumgetrieben, habe mir einige Geschichten durchgelesen. Also es gibt Tatortkommissare, die sich verlieben. Es gibt Hermine Granger aus Harry Potter, die sich mit Spock aus Enterprise zusammentut. Es gibt Percy Jackson und die Avengers, die helfen bei einer Alien-Invasion. Ist das, was da passiert? Ist das eigentlich was ganz Neues oder hat es so ein Weiterspinnen, so ein Umdenken schon immer gegeben?
Ich bin davon überzeugt, dass es schon immer gegeben hat. Also dann können wir ganz weit, aber auch nicht so weit in die Literaturgeschichte zurückgehen, um zu sehen, dass es direkte Inspirationen für jene Werke, die wir heute als die wichtigsten literarischen Werke bezeichnen, immer schon gegeben hat. Viele Stücke von Shakespeare. Hamlet ist gerade im Kino. Das Schön. Stück ist eine Nacherzählung einer bestehenden Geschichte, die es in verschiedenen Versionen vorher schon gab. Geschichten, die zum Teil noch ein bisschen anders waren, Figuren anders gelagert waren, aber wo eigentlich die groben Züge der Geschichte schon erzählt wurden. Daran denken wir auch nicht zuerst, wenn wir an Hamlet denken, sondern wir denken eben an diesen einen Shakespeare. Aber die Realität ist eben etwas komplizierter und sie ist eben auch interessanter, glaube ich, die Realität.
Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass viele dieser Fanfiction-Geschichten, also da gibt es schon so Gemeinsamkeiten, zum Beispiel ein großes Thema ist queere Liebe, es gibt viele feministische Geschichten, es gibt so gesellschaftskritische Perspektiven. Würden Sie sagen, da holen sich die Fans was, was sie in den Originalstories nicht finden?
Absolut. Ich denke, das ist ein Zeichen davon, dass viele Perspektiven in der Literaturgeschichte unterrepräsentiert waren und die Fanfiction bietet eine Möglichkeit, eben zurückzuschreiben, diese Perspektiven zurückzuholen, in der Überzeugung, dass sie immer schon da waren, aber eben keinen Platz gefunden haben.
Fanfiction, muss man sagen, hat lange auch so als Nischenphänomen stattgefunden, wurde vielleicht auch vom laufenden Literaturbetrieb eher belächelt. Hat sich da was verändert in der Wahrnehmung von Fanfiction?
Ich denke, es ist drauf und dran, sich etwas zu verändern. Es ist wichtig, dass die Fanfiction sich diese sogenannte Nische auch bewahrt hat. Also dass man da eine gewisse Autonomie als Autorin, als Autor sich aufrechterhalten kann, die vom Markt etwas unabhängig ist. Und man merkt aber jetzt schon, ich habe das Beispiel Hamnet erwähnt, man merkt, dass da diese Technik, sagen wir mal, durchaus in viele Bereiche der Literatur, aber auch der Drehbücher hineingreift. Ja, letztes Jahr an der Frankfurter Buchmesse gab es diesen Hype und dieses Buch Alchemist, das ursprünglich als Harry Potter Fanfiction begann und auf dem Markt eigentlich durchgestartet ist, sich sehr gut verkauft hat, zeigt aber eben auch, dass Fanfiction auch einfach ein Startpunkt sein kann.
Also man könnte auch sagen, Fanfiction gut und schön, das ist alles kreativ und fantasievoll, aber letztendlich eignet sich da jemand Figuren und Stoffe und Welten an, die ihm oder ihr einfach nicht gehören.
Absolut. Und da gibt es ja auch klare Regeln, die sind von Land zu Land unterschiedlich. Und das ist auch richtig so. Man muss dabei bedenken, dass die Fanfiction, wenn sie als Internetphänomen stattfindet, ja auch nicht monetarisiert ist. In der Schweiz zum Beispiel, da wo wir unser Magazin ja auch herausgeben, da gibt es die Regelung, dass man ganz klar ausweisen muss, worauf man sich bezieht, wenn man sich auf etwas bezieht. Und das gefällt mir gut.
Quellenangabe.
Genau. Ich denke, das ist zentral jetzt auch in der Arbeit mit unserem Magazin, aber auch in der Arbeit, die Fanfiction leistet, dass man eben nicht verschleiert, woher man kommt, sondern dass man transparent macht, woher was stammt und was man damit gemacht hat. Sonst ist der ganze Prozess für mich auch vollkommen uninteressant.
Ihr Magazin heißt Danke, ein dezidiertes Fanfiction-Magazin. Wen wollen Sie mit diesem Magazin erreichen?
Ja, die Motivation war tatsächlich, dass man Fanfiction auch in gedruckter Form lesen kann. Das Bedürfnis war, diese Technik bereits schreibenden Autorinnen und Autoren zugänglich zu machen, eigentlich ans Herz zu legen, in der Überzeugung, dass ihnen das gut tut. Und das Spannende daran ist, dass die Reaktion von Seiten Autorinnen und Autoren, die wir anfragen, eigentlich ziemlich einhellig begeistert ist.
Und Sie haben ja durchaus große Namen für sich begeistern können. Ich habe gesehen, in der letzten Ausgabe hat zum Beispiel Mito Sanyal einen Beitrag beigesteuert.
Genau, eine ganz tolle Agatha Christie-Fanfiction, wo verschiedene Figuren Agatha Christies aufeinandertreffen. Mehr möchte ich jetzt da nicht verraten. Es ist tatsächlich so, dass wir im ersten Teil Autorinnen und Autoren anfragen, ob sie Lust haben, Fanfiction zu schreiben. Sie können sich dann beziehen, worauf immer sie wollen. Also wir schreiben ihnen nicht vor, wofür sie fanen müssen. Und dann im zweiten Teil gibt es einen Open Call, wo wir vorgeben, wofür man fanen soll und wo Leute dann Texte einreichen können, die sich auf dieses Fandom beziehen. So haben wir eigentlich beide Techniken in einem Magazin vereint.
Lucien Haug, vielen Dank für dieses Gespräch über das Phänomen Fanfiction und auch über sein Magazin über Fanfiction. Danke heißt es. Und ich danke Ihnen, Herr Haug.
Ja, danke vielmals. The tattoo on your chest makes me one bond of my own. We flew the nest when we were bold enough. You know the rest, we talked before and said too much. Power is reaching a place where no one needs to know. I'm empowered, I'm alive now, I'll thrive now. That's more than enough. Radiate a smile, 'cause we're only here for a short while, and I don't wanna miss a day, 'cause I'm missing you. Larry is heavy-handed and gets in your space. The space invader has deafened one ear. Scudder's is still sculling bags of Galahad. Oh, I wish I'd Galahadn'd last night. The crowd roars and soars, the crowd soars, the engines roar, pyros flash, smokes, choke, dead joke, he doesn't pay his child support, but he never misses an away game. Why you all dress the same? All the young men are wearing black on black with black trims. Speaks suicide as a closing remark, then disappear into the darkness and the glow of their own hopes, glories dashed and redeemed. Radiate a smile, 'cause we're only here for a short while, and I don't wanna miss a day, 'cause I'm missing you. Radiate a smile, if we're only here for a short while, no, we don't wanna miss a day, 'cause there's so much we must do. Put this in the best way. Mully is a nice man. I don't mean to be reductive, but what's wrong with being a nice man? Or decent and humble in a way he inspires the young to take their feelings and then weave them into a tapestry of song. Louise is slight but carries herself like a giant. She walks in the footsteps of Bridget and Eru, writing her own myth. And she sees through the bullshit, and the little ones look to her as an icon that leads them into the light. People rush and push
hush, everybody's rushing and pushing and vying, vying to be heard. There's the sound that was sung at the Battle of Verdun. It went like, who will we try when there is nothing to be won? Ready in a smile.
Mit seinem Debütroman Hawaii ist der Heilbronner Autor Gian Accia vor 6 Jahren auf der literarischen Landkarte erschienen. Es gab viel Lob, Preise und das Literaturstipendium des Landes Baden-Württemberg. Jetzt ist Gian Accias zweites Buch erschienen. Eine etwas andere Geschichte als der Erstling. Es geht diesmal um einen türkischstämmigen Unternehmer, bei dem man nicht so genau weiß, ob er einfach nur erfolgreich oder ob er erfolgreich und kriminell ist. Casino heißt Gian Accias Roman, gerade erschienen, und Silke Arning stellt das Buch vor, hat Gian Accia auch zum Gespräch getroffen.
Jumali Karagöz hat es geschafft. Eine ausladende Luxusvilla mit Pool, eigenem Heimkino, 4 Gästezimmern und einer Sportwagensammlung nennt er sein eigen. Sein Camplay-Imperium umfasst 30 Spielotheken, Tendenz steigend. Die Krönung seiner unternehmerischen Existenz aber soll ein wahrer Glücksspieltempel werden. Ein gigantisches Casino, das von allen Seiten sichtbar der Stadt Steinheim seinen Stempel aufdrückt. Denn trotz Karriere und Bilderbuchfamilie, Juma ist alles andere als beliebt. Die bürgerliche Gesellschaft von Steinheim meidet ihn. Die Nachbarn fühlen sich von ihm gestört und seit Jahren stalkt ihn ein Mann, der sich immer wieder mit einem Anti-Karagöz-Plakat vor ihm aufbaut.
Der Mann kann stundenlang fast durchgehend in dieser Position verharren. Das hat er oft genug bewiesen. Sein Gesicht ist dabei nie wütend oder verbissen, sondern völlig neutral. Er reagiert nicht auf Provokation und scheint besonderen Wert darauf zu legen, Juma wie Luft zu behandeln. Der ignoriert ihn inzwischen in aller Regel auch.
Für seinen zweiten Roman hat Autor Gian Accia die heißen Straßenpflaster Heilbronns verlassen und ist in eine fiktive Provinzstadt namens Steinheim gezogen, wobei der Neckar dann doch noch irgendwann durchs Bild fließt. Und so ist es diesmal weniger die Milieustudie, die Accia interessiert, als vielmehr eine Versuchsanordnung, ein Gedankenspiel.
Ich fand das spannend, eine Figur zu erzählen, bei der man nie so richtig weiß, was stimmt, welche Informationen über die Figur stimmt. Es gibt da die Möglichkeit, dass man ihm glaubt, dass man seinem Selbstbild, das er von sich darstellt, glaubt und dann eben der These folgt, dass es einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Oder eben, dass man den Gerüchten, die sich jahrelang auch schon vor der Geschichte über ihn halten, dann eher folgt, und die Gerüchte besagen eben, dass er schon viel Dreck am Stecken hat, dass er schlimme Dinge getan hat in der Vergangenheit.
Erst knapp auf der Hälfte des Romans erfährt man, worum es bei der Geschichte eigentlich geht. Als junger Mann wird er beschuldigt, seinen Abteilungsleiter und dessen Ehefrau aus Rache getötet zu haben. Nach 1,5 Jahren Untersuchungshaft und einem langwierigen Prozess Freispruch aus Mangel an Beweisen. Am Tag seiner Freilassung führt Juma es der Stadt zu zeigen. Sie wollten den Bösewicht und den asozialen Türken, sie sollen ihn bekommen, sagt er zu seiner Frau Hanna, und die beschließt, seine Version der Wahrheit zu glauben. Auch die Kinder, Tochter Sarah und Sohn Edis, werden mit Jumas Wahrheit groß. Doch die nie geklärte Schuldfrage lässt sich nicht abschütteln.
Da hatte ich es dann so konstruiert, dass der Vater sich äußerlich stark gibt und diese Gerüchte, die es um ihn gibt und die Vorwürfe nicht an sich heranlässt, zumindest äußerlich. Inwiefern man unter seinem Ruf mitzuleiden hat, das sind so Probleme und Fragen, denen sich seine Ehefrau, seine Tochter und sein Sohn immer wieder stellen müssen.
Ein wenig holzschnittartig, aber durchaus glaubwürdig, zeichnet Gian Accia seine Hauptfigur, die sich nach dem Prozess vom überangepassten Integrationsmusterschüler zum rücksichtslosen Oberboss wandelt. Und Juma bleibt auf Distanz. Man soll sich wohl selbst einen Reim auf diesen ambivalenten Typen machen, der behauptet, kein Mafia-Pate zu sein, sich aber gelegentlich genau so verhält und der sich bezeichnenderweise vor Eulen fürchtet. Mit der allmählichen Fertigstellung des Casinos kündigen sich für die ganze Familie Veränderungen an. Und es zeigt sich, das Vertrauen in Jumas Unschuld ist eine Illusion. Sohn Elis leidet seit Jahren unter Panikattacken. Die kluge und ehrgeizige Tochter Sarah kommt in Straucheln, als sie nach 1er-Abi und sozialem Jahr keinen Jurastudienplatz in Berlin bekommt. Und mit der Perspektive, bald ohne Kinder daheim zu sitzen, gerät auch Ehefrau Hannah aus dem Gleichgewicht, die bislang alle Anfeindungen stoisch ertragen hat. Autor Cihan Acar gelingt es immer wieder, Zweifel an der Unschuld Jumas zu sehen. Wie ein böses Geschwür zersetzt die nagende Ungewissheit den Glauben an seine Aufrichtigkeit und macht der Familie zu schaffen. Bei diesen Figuren ist Cihan Acar deutlich näher dran, legt ihre Befindlichkeiten bloß.
Während Edis über den Schulhof geht, malt er sich aus, wie es ablaufen wird. Schon beim Öffnen der Tür zum Klassenraum wird er Angst vor dem Schwitzen haben. Diese Angst wird ihn nur umso mehr schwitzen lassen. Und innerhalb weniger Minuten wird ihn der Strudel aus Angst und Schweiß mit sich reißen und die Prüfung zur Nebensache werden lassen.
Knapp und schnörkellos ist Cihan Acars Prosa, wie in seinem ersten Roman. Doch anders als in Hawaii stolpert man hier nicht atemlos durch die bunte Gesellschaft eines Problemstadtviertels. Es geht sehr viel gesetzter, ernster zu, weshalb Acar auch eher sparsam mit Humor umgeht. Dafür setzt er immer mal wieder feine ironische Spitzen, wenn zum Beispiel bei den feinen Nachbarn farbige Schilder vor spielenden Kindern warnen, die man nie spielen sieht. Wie ein Running Gag geistert der Name Tyson durch die Geschichte, bis die Boxlegende Mike Tyson am Ende tatsächlich zur Eröffnung des Casinos einfliegt, in dem es sogar eine Sozialstation für Spielsüchtige gibt. Acar löst sein Experiment nicht auf. Es gibt kein Entrinnen aus dem Vexierspiel von Wahrheit und Lüge, kein Entrinnen aus dem sozialen Abseits, jedenfalls nicht für den Vater. Unscheinbar kommt dieser kleine Roman daher, seine ganze Wucht entfaltet er erst im Nachgang.
Silke Arning über Cihan Acars neuen Roman Casino. Bei Hansa ist er erschienen und am kommenden Dienstag, also am 24. Februar, stellt Cihan Acar Casino selbst vor. Da ist er im Literaturhaus Heilbronn und liest und da können Sie ihn dann selbst erleben.
I am not my brother's keeper, nor am I to be considered a source of reason. But I tell you this for nothing, the mutton's dressed up like the lamb. Just off a flight from Amsterdam, sends a message to the local 50 quid man. Said I am not my brother's keeper, nor am I to be considered a source of treason. I tell you this for nothing, mutton's dressed up like the lamb. Just off a flight back from the dam, sends a message to the 50 quid man. He's got your back, dodgy boss, lay your head up with little rocks. He's on demand. It's the nifty 50 quid man. Said I am not my brother's keeper, nor am I to be considered a source of treason. But with the pushing of that button, self-destruction is at hand. When you can't cope with feeling sad, you send a message to the 50 quid man. He's got your back, the dodgy box. You lay your head sparker with little rocks. He's on demand. It's the slippery 50 quid man. And when it's harder, there'll be hard times, don't you know? The bunny in the beams is creeping earth to get some dough. Just off a flight back from the dam, sends a message to the 50 quid man. And when it's harder, we
We've had hard times, don't you know? Sitting on a corner like a statue in the cold. Send a message to your mom. A sec, and I'm tired of that. 50 quid, man. It's got your back. It's got your back. Dodgy box. Lay our heads back. Little rocks. He's on demand. It's a 50 quid, man. It's a 50 quid, man. Nah, it's a 50 quid, man. It's a 50 quid, man. Where's that 50 quid, man?
Sie hören das Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur und Sie haben eben David Keenan gehört, 50 Quid Man von seinem Album Modern Mythologies. Sehr Dylan-esk, würde ich sagen, dieser Song. Der junge Autor Oisin McKenna wurde 1991 in der irischen Stadt Drogheda geboren, lebt aber in London und London spielt auch eine große Rolle in seinem Roman Hitzetage, der gerade auf Deutsch erschienen ist. Es geht darin um vier Freunde, die versuchen in London über die Runden zu kommen, sich eine Zukunft aufzubauen, aber an der harten Realität scheitern. In England wurde das Buch schon mit dem London Writers Award ausgezeichnet und jetzt kann man Hitzetage auch hier bei uns auf Deutsch lesen. Ob es sich lohnt, Claudia Fuchs weiß mehr. Sie stellt Oisin McKennas Hitzetage vor.
Ein Wochenende im Juni, vier Freunde aus Kindertagen, ein heißes London. Mehr braucht Oisin McKenna nicht, um in Hitzetage ein vielschichtiges Porträt einer Generation zu zeichnen, die zwischen prekären Jobs, queerer Identität und dem Ende ihrer Großstadtträume laviert. Maggie ist 30, schwanger von ihrem Freund Ed und muss sich eingestehen, dass ihr Traum von einem Leben als Künstlerin keine Zukunft hat. Sie jobbt als Kellnerin und liebt das queere Londoner Nachtleben. Eine Familienwohnung im hippen Hackney kann weder sie noch ihr Freund Ed, der als Fahrradkurier arbeitet, finanzieren. Sie überlegen, zurück in die Kleinstadt zu ziehen, die sie einst voller Zukunftshoffnungen verlassen hatten. Ed trifft sich mit seinem Freund Callum, um die Lage zu besprechen.
Als Callum die Neuigkeit erfuhr, tröstete er Ed auf die einzige Art, die er kannte. Unter dem Tisch schob er ihm einen Trip zu. Ed wollte nicht high werden. Er war entkräftet von der Neuigkeit der Schwangerschaft und von der Tatsache, dass sein Freund Liebe nur durch das Teilen von Drogen zeigen konnte. Doch als er sah, dass Callum trotz allem versuchte, Liebe zu zeigen, und weil er mit 30 Jahren immer noch begierig darauf war, als einer der coolen Jungs zu gelten, fügte er sich schließlich. Denn im Grunde seines Herzens wollte er es immer allen recht machen. Ed legte den Trip unter seine Zunge und 20 Minuten später wurden die Wände des Pubs rosa und fleischig.
Callum, der seinen Lohn mit kleinen Drogendeals aufbessert, fühlt sich überfordert von der Nachricht, dass seine Mutter eine Krebsdiagnose erhalten hat. Callums Bruder Phil, schwul und ebenfalls aus der Provinz nach London geflüchtet, sehnt sich inmitten lauter Partys und schriller Clubs nach einer verlässlichen Beziehung mit seinem Mitbewohner Keith. Hungrig nach Erfahrungen und neuen Möglichkeiten sind sie alle und das vibrierende, glitzernde London steht wie eine Chiffre für das, was in diesem heißen Sommer endlich kommen soll. Das wahre Leben, das sich wie ein buntes Füllhorn über die schnöde Realität ergießt. Oisin McKenna wechselt zwischen inneren Monologen, knappen Social-Media-Posts und witzigen Dialogen und schafft so ein dichtes, multiperspektivisches Porträt einer Generation. Die gemeinsame Vorstadtherkunft verbindet die vier jungen ProtagonistInnen und wird zugleich zur Folie, vor der ihre Prekarität in London umso schärfer hervortritt. McKenna erzählt das mit viel Empathie für das Scheitern seiner Figuren. Maggie weiß nicht, ob sie ihr geliebtes Londoner Partyleben wirklich tauschen will gegen eine öde Existenz als biedere Vorstadtmutter. Ihr Partner Ed, ebenfalls noch unentschieden, teilt ein Geheimnis mit Maggies Kindheitsfreund Phil, das seine Beziehung zu Maggie gefährden könnte. Die Erzählperspektive wechselt in diesem Roman ebenso abrupt wie Ort und Zeit, was die Orientierung beim Lesen manchmal erschwert, zumal es auch noch um die Eltern der Hauptfiguren geht, die in der Kleinstadt zurückgeblieben sind. Dies ermöglicht ihm die prekären Lebensverhältnisse der gebildeten jungen Großstädter mit den starren Routinen der Älteren aus der Arbeiterschicht zu kontrastieren. Eindrücklich ist in der Elterngeneration Callums und Phils Mutter Rosaline, deren mutigen Weg aus dem bettelarmen katholischen Dublin der 1970er Jahre der Autor einfühlsam nachzeichnet. Irgendwann hatte Rosaline nach ihrer Emigration nach England beschlossen, ihre irische Herkunft nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und dennoch.
Ein Mann aus Hastings vertrat die Theorie, die Iren würden deshalb als träge und einfältig angesehen, weil sie zu viele Kartoffeln äßen. Die Kartoffeln hätten ihr Gehirn verrotten lassen. Als sie andeutete, dies sei ein koloniales Stereotyp, wurde er wütend. Wenn man mit Menschen auskommen wollte, die glaubten, das Land, aus dem man stammt, habe keine eigene Geschichte, musste man die eigene Geschichte vergessen.
Um in England heimisch zu werden, hat Rosaline sich also selbst verleugnet. An diesem Beispiel wird klar, wie viele Themen der Autor in seinem Roman anreißt. Es geht um queeres Leben in prekären Verhältnissen, Identitätsfindung, sexuelle Orientierung, Klassismus, Kommunikation zwischen den Generationen und die Endlichkeit des Lebens. Die Großstadt London könnte man als weiteren Protagonisten bezeichnen, der ins Leben aller Figuren hineinwirkt. Wetter, Parks, Pubs, Clubs und Stadtviertel werden so prägnant beschrieben, dass man die Stadt förmlich riechen und schmecken kann. Doch London hat den 30-Jährigen, die seit 10 Jahren hier ums Überleben kämpfen, viel versprochen und kann längst nicht alles halten. Phil lebt mit 11 Mitbewohnern in einer alten Lagerhalle, mit deren Räumung er jederzeit rechnen muss. Die Wohnung von Maggie und Ed ist billig, weil sie schimmelig ist und verursacht Ed Asthmaanfälle. London bleibt seinen Bewohnern eine Zukunftsperspektive schuldig. Maggies Freundin Ellie bringt dieses spezielle Lebensgefühl auf den Punkt.
Ich habe das Gefühl, in London zu leben ist, als wäre man ständig kurz vor dem Orgasmus, könnte aber nie kommen. Es ist nicht so, als wäre man nicht geil, aber irgendetwas tief drinnen in deinem Körper lässt es nicht zu, wie sehr du es auch versuchst. Und du, Babe, tust genau das Richtige. Du wartest nicht länger darauf, dass die Stadt dich verwandelt. Du haust ab, solange du noch kannst. Du verwandelst dich selbst.
Oisin McKenna passt die Sprachebenen der Dialoge seinen unterschiedlichen Protagonisten stimmig an und treibt die Handlung durch knappe Textnachrichten voran. Auch hier ist er stilistisch überzeugend. Allerdings verliert sich McKenna in Phils Beziehungskrisen und ausführlichen Schilderungen der Londoner Schwulenszene. Dazu kommen lange Passagen über Phils aktuellen Beziehungsstatus und seine Mobbing-Erfahrungen als Vorstadtjugendlicher. Aber schneller, oft anonymer Sex in der schwulen Subkultur und Mobbing-Erfahrungen, das sind keine neuen Themen. Und die melodramatisch aufgeladenen Dramen um Phil bremsen den Rhythmus des Romans. Doch trotz gelegentlicher Längen ist Hitzetage ein gelungenes, ambitioniertes Debüt mit starken Momenten. McKenna hat einen guten Blick für Klassenverhältnisse und Milieus. Aus ihm könnte ein starker Stadtautor werden.
Claudia Fuchs über Hitzetage von Eugene McKenna. Erschienen ist das Buch im Residenzverlag. Das war das Lesenswert-Magazin an diesem Sonntagnachmittag. Gleich hören Sie die Nachrichten und danach das Hörspiel Baudolino nach dem Schelmenroman von Umberto Eco. Ich bin Theresa Hübner, danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.
Susan stopped caring. How could you blame her as you fetched the tubes and fetched the paper? Things escalated rather quickly. Tumblr went down. She died quietly watching Strictly Come Dancing. Cosmic love bore cosmic sadness. Green eyes sublime, she came alive with a machine gun and a dasher. Having been remade in my literary blue,
I've said my piece, but I've made peace to stand and speak when I am spoken to. Two up, two down, inherited frowns, a moon going round, and rumors abound. There's a gap in your mystery marble, there's a fly in the soup of your soul. You undoubtedly have been exposed as a milquetoast, keyboard warrior. Sheepishly you bleed until the cow comes home, till the cock cries crow, till the goose gets loosed. There's the admission fee into your new life. Holding aloft a handful of grenades, green eyes protruding, bare feet on sandstone. It's a common law marriage of the mind.